Das ist, glaube ich, eine Einstellungssache. Das würde ich vorher noch sagen, weil ich glaube, das ist, wie du Dingen gegenüberstehst, neuen Dingen. Es gibt Leute, und ich habe sehr, sehr viele Mädels kennengelernt im Laufe der Zeit, die einfach von Haus aus negativ sind und die fight alles an. Und dann sagen sie halt, das ist scheiße, das sind junge Dirndl. Ich war viel mehr daheim. Also das ist für mich die oberste Priorität. Das scheiß auf den Job. Wenn es meinem Partner oder dem Menschen, der mir die ganze Kraft gibt oder der wichtigste Mensch ist in meinem Leben, nicht gut geht, dann ist jeder Job, jede Kooperation zweitrangig. Für mich war das dann, dass er einfach wieder zu sich findet. Und das war ganz schwer. Das war wirklich eine schwere Zeit. Wundert mich, dass ich da so cool reden kann, weil ja, wenn ich hab Phasen, da rehe ich Rot und Wasser, weil ich da nur so mitfühlen kann.
Building Bridges. Der Podcast für alle, die spannende Inhalte aus der Welt des Fußballs erleben wollen. Gemeinsam werden wir inhaltliche Brücken zwischen Sport, Wirtschaft und Kultur schlagen und in den Gesprächen mit tollen Persönlichkeiten gemeinsame Schnittmengen finden. Hier ist euer Host, Sebastian Prödel.
Ja, heute darf ich einen neuen Gast begrüßen, Karin Teigl aus Salzburg, gebürtige Salzburgerin, selbstständige Unternehmerin, Content Creator mit einem eigenen Fashion Brand. Und warum sitzt du gegenüber von mir? Es gibt bei dir einige Schnittmengen, es gibt einige Brücken zum Fußball. Du hast einen Fußballer als Mann, du hast einen Fußballer als Fotografen, der regelmäßig von dir Fotos schießt. Und wollte dir ganz kurz die Gelegenheit geben, dich kurz selbst vorzustellen, natürlich von meinen Hörern und Hörerinnen. Und freue mich sehr, dass du heute gegenüber von mir sitzt. Hallo.
Hi Sebastian, vielen, vielen Dank. Es ist eine große Ehre, dass ich da sein darf. Ich habe mich voll gefreut, wie die Anfrage kam, weil, wie du schon gesagt hast, wir haben einige Parallelen in unserem Leben und ich finde das super, super spannend, dass man da vielleicht heute ein bisschen was erzählen kann, behind the scenes, aber auch aufklären. Und ich freue mich narrisch auf die nächsten 5 Stunden an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, weil ich habe viel zum Verzöhnen. Spaß, ich halte mich kurz.
Genau, also Teil 1 wird 5 Stunden sein, zweiter Teil ist noch nicht ganz, ganz sicher, wie lang der dann sein wird. Man kennt dich aber auch. Und man kann dich vor allem als Constantly K, wie du im Internet auftrittst, oder deinen eigenen Blog, deine eigene Website, deine eigene Fashion Brand, wie schon angesprochen. Ja, sehr viel hast du natürlich, ja. Aber
nie Fahrt, es wird nie Fahrt.
Nie Fahrt. Aber Karin Teigl, ich glaube, der Nachname verrät uns jetzt das ziemlich einiges. Du hast einen Mann in Salzburg kennengelernt. Beim Fußball,
ja.
Wo ihr beide auch beim Verein gearbeitet habt, Red Bull Salzburg, du als Stadionsprecherin,
ja.
Georg als Spieler.
Ja. Jungspund.
Jungspund. Willst du uns erzählen, wie ihr euch verliebt habt oder wie ihr euch kennengelernt habt?
Selbstverständlich. Die Geschichte, die ist echt gut, weil ich war immer so ein bisschen, da bin ich ganz ehrlich, Anti-Fußballer. Für mich war das so ein bisschen, wie halt Fußballer so sind. Der Ruf also eilt ihnen schon ein bisschen voraus.
Du warst ein Anti-Fußballer oder ja, du warst Anti-Fußballer?
Ich war ich hätte mir niemals gedacht, dass ich was mit einem Fußballer anfange. So, um das auf den Punkt zu bringen, gleich mal vorweg. Das war überhaupt nicht geplant, aber so ist es oft im Leben. Und ich war ja lange im Ausland davor, bevor es Georg gegeben hat und bin dann zurückgekommen und war eben Co-Stadionsprecherin beim FC Red Bull Salzburg und habe den Georg lustigerweise am Monat, bevor ich am interviewt habe, in Wien getroffen beim Feiern. Und natürlich habe ich gewusst, so ein bisschen durch meinen Job, welcher Spieler wer ist. Mhm. Aber ich bin ja 6 Jahre älter, damit braucht man nur googeln, dann sieht man das. Und für mich war das überhaupt kein Thema, dass ich da irgendwie jetzt mit dem da anbandelt, weil das war ja für mich ein kleiner Bub, habe ich mir gedacht so. So. Und dann waren wir feiern in Wien in der Pratersauna. Das war ganz lustig, weil das war meine Sturm- und Drangphase, da war ich sehr, sehr viel unterwegs. Und der Georg war da auch. Und dann habe ich so ein bisschen mit ihm, was das so dieses Angelspiel so tanzt und so ein bisschen hin und her dingselt, halt so ein bisschen blädelt. Aber dann, der Georg ist dann irgendwann einmal gegangen, weil der Georg ist ein Mensch, der geht dann einfach, wenn es ihm reicht.
Aber zu dem Zeitpunkt habt ihr euch optisch gar schon nicht gefallen oder irgendwo?
Nein, ich habe mir gedacht, was soll ich mit dem? Nein, gar nicht. Ich habe mir gedacht, ich wusste, das ist sein Urlaub und da geht es nicht hin und sagt, hey, ich kenne dich vom Stadion, sondern das ist mir jetzt blöd gewesen. Ich war außerdem mit Leid und er war mit Freund, das hat mich nicht interessiert. Und dann, einen Monat später, war aber das so der Icebreaker, weil ich habe ihn abgeholt zum Interview und habe dann gesagt, hey, du warst doch in der Pratersauna, und dann hat er gesagt, was, du warst die Blondine? Ich habe gesagt, ja, das war ich. Und dann, so hat das halt dann angefangen und es war so erfrischend, weil normalerweise, wenn du, nicht jeder ist gleich, aber es hat ein paar so klassische Fußballer gegeben, die hat dann gesagt, komm, wo gehst du feiern und gehen wir mal feiern und das hat mich nie interessiert und mit dem Georg war das gleich so eine andere Base, sage ich jetzt einmal, weil wir haben über das Reisen gesprochen, wir haben über das gesprochen, wie schwierig das eigentlich auch ist, in Salzburg Anschluss zu finden und generell so ein bisschen über das Leben philosophiert und da habe ich mir schon gedacht, hey, der Typ ist anders, gell? Und dann habe ich mir gedacht, und wirklich, kein Mensch hat vorher meine Telefonnummer gekriegt. Und dann habe ich ihn im Stadion interviewt und bei unserer Hochzeit ist dann auch dieses Interview eingespielt worden und mit irgendwie so einer Szene, es hat Zoom gemacht. Minute 33 haben wir uns angeschaut und dann, genau. Und genau, und dann, nach diesem besagten Interview, wo Zoom gemacht hat angeblich, haben
wir... Man hat Zoom gemacht?
Noch nicht wirklich, nein, gar nicht, weil ich mir wirklich nichts dabei gedacht. Weil ja. Jetzt kommt die Geschichte, ich bin am Spielfeld rangestanden und habe dann ihm die Handynummer gegeben. Und das hätte ich niemals gemacht, aber nur deshalb, weil ich mir gedacht habe, hey, ich war selber lang weg, ich war in Salzburg neu, ich habe zu ihm gesagt, wenn du mal irgendwie was machen willst, ich habe bei Red Bull gearbeitet, ein Fuschel, international, komm und möchte. So, da gehe ich in die Kabine rein, weil da war national dem U21, hat das Spiel nicht gespielt. Und hat dann mit alle eingeschlagen, der Edi Gustafsson hat gesagt, hey, du geiler Typ, hast du die Nummer von der Stadionsprecherin? Und der Georg hat sich gedacht mit seinen 20 Jahren, jo, geil. Und ich habe mir nur gedacht, fuck, was habe ich da jetzt eigentlich gemacht? Das hat ja jeder gesehen auch noch, aber ich habe mir wirklich nichts dabei gedacht. So, und dann hat er alles richtig gemacht, Sebastian,
was,
weil...
Was hat er gemacht?
Er hat sich nicht gemeldet.
Er hat sich nicht gemeldet? Nein. Und es hat dich signiert?
Ja, sicher.
Es hat dich genervt?
Ja, hat er gut gemacht, der Bursch, mit seinen 20, okay. Mit seinen zarten 20.
Ja, aber willst dann, du gelten, mach dich selten.
So ist es, mein Credo, das gilt immer noch übrigens heutzutage. Aber ja, das hat er gemacht und dann hat er sich doch, dann habe ich mich sogar gemeldet, glaube ich.
Aber heute habt ihr Kontakt mittlerweile,
oder? Mittlerweile sehen wir uns ab und zu.
Seht uns ab
und zu. Woche am Hirntal nehmen wir ihn auf, das ist okay. Ganz nett, seit 10 Jahren. 10 Jahre später, going strong, besser als ever.
Okay. Ja. Das heißt, ihr habt euch dann in Salzburg verlebt, mhm. Das heißt nicht in Salzburg geblieben,
nein.
Ihr habt einen Schritt ins Ausland gewagt. Du hast schon angesprochen, du warst früher schon im Ausland, hast berufliche und persönliche Erfahrungen gemacht mit einer Weltreise, mit Aufenthalt in London, hast mir erzählt im Vorlauf, dass du im Plex Hotel gearbeitet hast.
Ja.
Und seid aber dann gemeinsam, natürlich hast du die Karriere dann auch begleitet von Georg, bist du die Station mitgegangen oder bist du in Österreich geblieben? Wie wart ihr in Deutschland?
Also es war so, dass wir waren zu dem Zeitpunkt, wo der Georg das Angebot von RB Leipzig bekommen hat, 2 Jahre zusammen. Und ich habe eigentlich einen super Job gehabt, ich habe Eventmanagement gemacht in einem ganz kleinen Team, also es war mein Chef und ich quasi im Hangar 7 in Salzburg.
Für Red Bull?
Für Red Bull, genau. Und es war so mein Traumjob, weil mein Chef damals war wie mein Papa. Der war für mich ganz ein wichtiger Mensch.
Mentor.
Und so ist es. Und den Schritt zu wagen, dass ich sage, ich verlasse das Unternehmen und eigentlich einer der wichtigsten Menschen zu dem Zeitpunkt, war für mich super, super schwierig. Das heißt, der Georg hat im Winter gewechselt, im Januar, von heute auf morgen. Das war nicht so lustig. Das war so unser erster Fuck, jetzt geht's los. Also jetzt, da habe ich das erste Mal realisiert, ich bin mit einem Fußballer zusammen, weil Samstag war noch so ein Family Day mit RB Leipzig in Vilsmoos. Und am selben Abend um 23 Uhr fast, das war fast 11, hat der Ralf Rangnick angerufen und gesagt, du Georg, flieg morgen ins Trainingslager noch in die Türkei war das, du gehst zu RB Leipzig, wenn du magst. Und dann habe ich gesagt, du musst gehen. Das war dritte Liga damals, wo alle gesagt haben, spinnst du, warum machst du das? Aber wir haben immer so ein bisschen das große Ganze gesehen.
Und den Weitblick gehabt.
Genau, und das ist auch wichtig, finde ich, das ist auch generell aufs Leben umzumünzen, super, super wichtig, dass ich halt nicht immer nur das Jetzt sehe, sondern einfach weiterdenke. Und ja, und dann war er weg und ich habe aber nicht gleich den Stift fallen gelassen und habe gesagt, ciao, servus, Hangar 7, ich bin jetzt weg, sondern ich habe wirklich versucht, meinen Job aufrechtzuerhalten, Stadion aufrechtzuerhalten, habe zu dem Zeitpunkt sehr viel Sport gemacht und mir ist halt dann ein halbes Jahr später gesundheitlich ganz schlecht gegangen, weil ich bin oft für 24 Stunden nur nach Leipzig gefahren mit dem Auto, ich habe damals ein Firmenauto gehabt und das war hardcore und das war dann auch echt nicht mehr lustig, aber das halbe Jahr war, glaube ich, unsere Probezeit, sage ich jetzt einmal.
Die Fernbeziehung.
Ja. Weil das
also
war hart.
Er hat eine Fernbeziehung geführt für 6 Monate. Mhm. Du hast ihn aber bestärkt in der
Absolut,
Tatsache, dass er das macht.
So also
das seine Karriere weiter vorantreibt. Ja. Ja. Auch wenn es von der Bundesliga in die dritte deutsche Liga gegangen ist. Aber man hat damals schon gesehen, dass Red Bull Leipzig natürlich am Vormarsch ist und in Zukunft.
Absolut.
Aber ich habe die Fernbeziehung geführt und das war für euch so der Testlauf und eine Probezeit zu sehen, das könnte mal Mann und Frau werden.
Ja.
Und du
das hat ich noch nie gesehen, aber ich habe schon immer schon gedacht, es könnte einer sein. Der Georg war halt echt jung, das muss man wirklich sagen. Ich war ja dann schon, zu dem Zeitpunkt war ich dann schon 28 und er war 22, also du hast ein bisschen eine andere Vorstellung, aber unabhängig davon habe ich das immer voll unterstützt und ich finde, das ist ja super wichtig, egal was der Partner macht, dass man mitzieht und vor allem, wenn es um solche Sachen geht. Und,
unterstützt.
Genau. Und ich habe dann im Sommer beschlossen, dass ich das alles lasse in Salzburg, meine Zelte abbreche und nach Leipzig gehe und es war die beste Entscheidung.
Das war die beste Entscheidung, mitzugehen.
Ja.
Ohne Job nach Leipzig?
Ja, ja. Aber ich hab immer noch moderiert. Also das habe ich ja nie aufgehört. Das tue ich ja heute noch. Mhm. Also ich mache heute noch Moderationsjobs für Kunden. Das habe ich wirklich, das war immer
aber
so mein
Plan B. Aber das war dann in Österreich, deine Moderation.
Genau.
Und du bist dann quasi von Leipzig aus nach Hause gependelt so und hast quasi mit deinem Job eine Fernbeziehung geführt.
Genau, so ist es. Ja.
Okay.
Quasi getauscht.
Getauscht, genau.
Ja.
Also Mann gegen Job.
Ja, beste Entscheidung.
Beste Entscheidung gewesen.
Ja.
War das auch der Zeitpunkt, wo du dann im Ausland warst? An der Seite von Georg, wo du deine ja, deine Privat-, deine selbstständige Unternehmerin geworden bist?
Ja, jein. Also es war so lustig, wir haben ein Fotoshooting gehabt mit Freunden von uns, die mittlerweile Freunde sind, ein Fotografenpaar aus Leipzig. Die haben uns fotografiert, weil ich so wie Georg geschenkt zu irgendeinem 6-jährigen, 5-jährigen, ich weiß nicht mehr, zu irgendeinem Anniversary. Und die sind so lieb gewesen und der Jill hat zum Georg gesagt, nimm die Kamera in die Hand und mach einmal ein Foto. Da war super Licht, ich war geschminkt, hab was gleich geschaut. Natürlich kannst du da nicht viel falsch machen, aber der Georg hat schon, du hast damals schon gemerkt, er hat ein Auge dafür. So. Und dann hat sich der Georg gedacht, alter Schwede, das taugt mir irgendwie. Und dann hat er so angefangen, dass er so ein bisschen Natur, Eichhörnchen hat er fotografiert, das ist echt lustig, im Park und so, das hat ihm viel taugt am Anfang. Und so Gebäude und so Zeug.
Hat ist immer das schon dein Kosename, Eichhörnchen?
Nein, ist nicht.
Okay, glaub, das, also das wirklich war Eichhörnchen?
Ja, ja, wirklich Eichhörnchen fotografiert im Park, also Viecher. Und bis ich dann gesagt habe, ja, weißt du was, mach halt ein paar mal Fotos von mir. So. Ich habe immer schon ein bisschen, mir ist immer schon zart, Mode, ich habe immer schon einen Vogel gehabt. Und so hat sich das ergeben, dass man ein bisschen angefangen haben, so ein bisschen zum Fotografieren. So ist der Georg eigentlich reingekommen in das Ganze.
Okay, das heißt, um das vorwegzunehmen, der Georg ist auch dein Fotograf, den ich anfangs angesprochen habe.
Ja.
Dein Mann.
Genau.
Okay, sehr gut.
Ja.
In Leipzig angekommen, hast du dich von Anfang an wohlgefühlt oder war das für dich schwierig zu sagen, du lässt dein privates Umfeld, deinen Job, den du geliebt hast, deinen Mentor, der dich weitergebracht hat, zu Hause in Österreich und gehst nach Leipzig, ohne jemanden zu kennen, außer den Georg? Oder war das für dich Hurra, hinaus in die Welt, weil du diese Weltreise schon gemacht hast und diese Weltoffenheit schon kennengelernt hast?
Doch schon.
Oder war das für dich schon ein Sprung ins Blaue, zu sagen, ich habe ein bisschen Respekt davor oder Angst davor? Das ist
ja und nein. Also für mich war das Gespräch, was ich mit meinem Chef damals führen habe müssen, das Allerschlimmste, weil ich habe ihm sagen müssen, dass es jetzt soweit ist und ich gehe. Er hat es eh gewusst.
Jetzt kommen
wir gesehen. Ja, und ich werde heute noch emotional, weil es war für mich wirklich ganz ein wichtiger Mensch. Das war schwierig, aber wie ich den letzten Tag rausgegangen bin, habe ich gewusst, okay, passt, das war die richtige Entscheidung. Und ich habe mich so gefreut auf Leipzig. Ich bin da überhaupt nicht so, weil es ist egal, wo ich bin, egal welcher Stopp das war, und wir sind 6-mal umgezogen, also 6-mal hin und her und 8 Umzüge generell, es war immer wieder aufregend. Und ich habe alles immer als Chance gesehen, neue Leute kennenzulernen. Und in Leipzig war das so cool, weil ich rede ja so, wie ich rede. Und natürlich muss ich mich da oben ein bisschen zusammenreißen.
Fremdsprache für die Leipziger, oder?
Ja, absolut, aber umgekehrt auch. Genau. Also ich war auch schwer da manchmal. Aber du kommst halt sofort ins Gespräch. Und das ist auch so ein Icebreaker, finde ich, wenn du immer du bleibst, ob das jetzt in Wien ist, wenn ich so rede, wie ich rede, du lernst Leute kennen. Und warum verstehen? Und deshalb habe ich in Leipzig unfassbare Leute kennengelernt. Also ich bin ja heute noch mit Emil und Schanger zum Beispiel Forsberg sehr, sehr eng. Ich war auf der Hochzeit von denen und die sind ja dann ein halbes Jahr später nach uns gekommen quasi. Als Beispiel, oder der Diego Demme, der jetzt bei Napoli spielt, ist einer der engsten Freunde von Georg. Und das sind Freundschaften, die sind da entstanden, neben die Meilingers und die Janschers, das muss ich sagen, das sind so immer noch unser Gang, die schon 10 Jahre uns begleiten, sind das so die engsten, die wir immer noch haben. Und das ist schon gewesen, weil auch ich mit der Stadt, weil es mir gesundheitlich nicht so gut gegangen ist, das heißt, ich habe mich sehr viel mit mir selber beschäftigen müssen und dementsprechend war die Stadt so ein bisschen mein Anker. Und die Menschen in der Stadt. Und was ich auch cool gefunden habe in Leipzig, es war null oberflächlich. Das heißt, du bist von Salzburg gekommen, Red Bull Salzburg ist ja auch eigentlich nichts im Vergleich zu, wenn du jetzt nach Deutschland wechselst, statussymbolmäßig oder keine Ahnung. Aber Leipzig hat mir so gut gefallen, weil es um nichts gegangen ist. Es war wurscht, was für Taschen du tragen hast, es war wurscht, was für Schuhe.
Das hat dich geerdet irgendwo.
Ja, komplett. Und es war, die sind doch damals, waren es halt nur 5 Jahre hinten, so vom Gefühl her. Aber das hat so angenehm gemacht, so erfrischend. Und deshalb habe ich Leipzig wirklich, wirklich geliebt. Es war eine ganz spezielle Stadt für uns beide, für den Georg auch. Auch das Team dort damals, dieses junge Team, die halt von der dritten in die zweite, von der zweiten in die Bundesliga, hat der Georg gesagt, ist eigentlich unvergleichbar mit dem, was er, ja, weil es halt einfach so eine junge Gang war. Die waren alle irgendwie füreinander da.
Das Leipzig war genauso hilfreich für euch, im ersten Schritt gemeinsam ins Ausland zu gehen, weil die Stadt cool war, weil die Leute geerdet waren, weil das Umfeld perfekt war für euch, euch zu adaptieren.
Aber ich glaube.
Glaubst du, wenn du jetzt die weitere Karriere von euch betrachtest oder diesen Werdegang betrachtest, wäre zu diesem Zeitpunkt als Beispiel jetzt ihr wart in Braunschweig auch, wäre es zu diesem Zeitpunkt Braunschweig gewesen, wo ihr hingehen hättet müssen, glaubst du, ihr hättet dort auch so miteinander funktioniert?
Ich glaube schon. Also ich glaube, das ist wurscht, wo wir waren. Das ist, glaube ich, eine Einstellungssache. Das würde ich vorher noch sagen, weil ich glaube, das ist, wie du Dingen gegenüberstehst, neuen Dingen. Es gibt Leute, und ich habe sehr, sehr viele Mädels kennengelernt im Laufe der Zeit, die einfach von Haus aus negativ sind und die fällt alles an. Und dann sagen sie, das ist scheiße, das sind junge Dirndeln. Und die fühlen sich da nicht wohl. Aber ich glaube, das ist ein bisschen eine Einstellungssache, dass man einfach sagt, man gibt den Ganzen eine Chance und man ist offen. Und deshalb wäre es wurscht gewesen, wohin. Braunschweig ist jetzt nicht... Ja, es gibt schönere Städte, ist jetzt aber nicht die schierste, aber ist jetzt nicht so eine Stadt, wo ich sage, da habe ich so diese Magie gespürt. Für das waren wir, glaube ich, auch zu kurz dort. Aber ich glaube, wurscht, wo du hingehst, es liegt immer an dir selber, was du draus machst. Das ist einfach so. Das stimmt, im echten Leben so und das ist im Fußballerleben so. Und wenn du die richtige Einstellung hast, und die haben wir immer gehabt, weil wir gewusst haben, wir haben alles irgendwie eine Chance gesehen. Und das war echt, ich kriege jetzt noch Gänsehaut. Und wenn ich dann Leute habe um mich herum, die gerade, wo das alles bevorsteht, dann ist das, das muss man wirklich genießen. Es ist eine tolle Zeit.
Wir brauchen uns natürlich nicht im Konjunktiv aufhalten.
Ja.
Aber glaubst du, es wäre ein Riesenunterschied gewesen, hättest du diesen Schritt, bevor du als Eventmanagerin erfolgreich warst, bevor du als Moderatorin erfolgreich warst, wenn das quasi in jüngeren Jahren passiert wäre, 20, 21, 22, wie es damals beim Georg war, glaubst du, es wäre dir schwerer gefallen?
Nein.
Oder gleich leicht?
Gleich leicht, weil ich bin mit 21 nach Amerika gegangen.
Komplett
alleine. Nicht viel Geld, weil das war einfach nicht möglich, familiär gesehen. Das heißt,
jetzt möchte ich gleich reingrätschen.
Bitte.
Brutales Foul,
aber grätsche. Mach, du, Vollgas, genau. Rot, geht schon.
Du kommst ja aus dem Ländlichen.
Ja.
Woher kommt deine Weltoffenheit, deine Gier nach neuen Erfahrungen, nach neuen Kulturen, nach neuen Ländern?
Die Erziehung.
Die Erziehung.
Ja, absolut. Also wir sind immer so erzogen, weil mein Bruder und ich gemeinsam, dass alles möglich ist und dass uns die Welt offen steht. Und das sind Werte, die ich meine Kinder zu 1000% auch mitgeben will. Also das ist nichts schlimmer, als wie wenn wer so eingesessen ist. Und das ist aber nicht abwertend gemeint, sondern die haben es einfach auch nicht anders gelernt. Mhm. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass du das mitkriegst im Leben, dass du einfach offen bist. Und eben, ich bin mit 21 damals weggegangen, fast keine Kohle, kein Menschen kennt und bin nach Miami geflogen und war dann eineinhalb Jahre weg. Und dann nochmal 2 Jahre und dann nochmal ein Jahr. Also fast 4,5, 5 Jahre sowas. Mhm. Das heißt, natürlich habe ich mich angeschissen, das muss ich schon sagen.
Unabhängig vom Alter,
weil
das eine Lebenseinstellung von dir.
Ja.
Und deswegen hat er keinen Schritt irgendwo wehgetan.
Nein, gar nicht.
Und keinen Schritt irgendwo mit Angst begleitet oder mit Sorge begleitet.
Respekt habe ich gehabt.
Respekt.
Ja, aber keine Angst, weil was soll jetzt schief gehen? Dann sitze ich mit Flieger und fliege wieder heim. Mhm. Das ist ja wurscht.
Und bei einem deiner Abschiede, eurer Abschiede von Stationen oder auch vor deiner Beziehung mit Georg, gab es Tränen, dass du irgendwo hingehen musstest oder irgendwo hin wegziehen musstest?
Es hat schon Tränen gegeben, wie ich damals zu meiner Oma und zu meiner Mama Tschüss sagen habe müssen, wie ich dann allein nach Amerika gegangen bin. Also das wäre gelogen, wenn ich sage, ich habe gesagt, ciao, servus, bis irgendwann. Das war schon hardcore, aber in dem Moment, wo ich in Miami ausgestiegen bin, diese großen Autos gesehen habe, die Palmen gesehen habe,
tschüss.
Und ich habe so viel gearbeitet, war mir alles wurscht, weil ich habe gewusst, hey, wie geil ist mein Leben.
Du hast einen Antrieb gehabt.
Ich habe immer so ein Ziel
vor Augen gehabt.
Das ist das, ja. Das ist ganz wichtig.
Immer ein Ziel vor Augen.
Voll. Also das ist was man den Hörern und Hörerinnen auch mitgeben kann. Das ist essentiell im Leben, Ziele zu haben.
Immer einen Plan zu haben.
Das ist so wichtig und der Plan muss nicht detailliert sein, aber notiert euch das einfach, was ihr erreichen wollt. Und wenn es ist, dass ich fitter werde, dann halb brauche, ist wurscht was. Also laufen, keine Ahnung, egal was. Ich finde, du musst im Leben einfach einen Plan haben. Mhm. Zumindest ein bisschen. Weil sonst, what keeps you going? Mhm.
Small steps, big impact. Ja, ist auch ein Leitsatz von dir.
Ja, stimmt.
Haben wir rausgeschrieben.
Bist du ein guter Moderator? Der macht die Überleitungen.
Ich habe es versucht, direkt die Brücke zu schlagen. Das zu dem Thema kommen wir zwar später, aber das passt zu deiner Aussage, finde ich.
Also, Vollgas, absolut. Also
kleine Ziele setzen, immer Schritt für Schritt. Irgendwann ein großes Ziel am Horizont zu haben und dann darauf hinzuarbeiten.
Genau, Step by Step.
Sowohl in deinem Business als auch im Sportbusiness.
Absolut.
Auch in der Wirtschaft, auch egal in welchem Business.
Ja.
Überall hin übertragbar.
Ja.
Perfekt. Dann machen wir den Zeitsprung zurück nach Leipzig, wo die Beziehung richtig Fahrt aufgenommen hat und du sicherlich das ein oder andere Mal mit dem Begriff Spielerfrau konfrontiert wurdest. Ich glaube, das ist, also mir hängt das Thema leider schon raus, aber ich würde es gern trotzdem mit dir besprechen, weil man kann dich ja als Spielerfrau bezeichnen, beziehungsweise ich will dich nicht so bezeichnen, weil ich den Ausdruck überhaupt nicht mag.
Mhm.
Aber du bist die Frau eines Spielers mittlerweile, ihr seid verheiratet. Und leider ist das ein sehr, sehr klischeehafter Begriff. Ich habe schon angesprochen, ich mag es nicht. Hast du damit, was ist dein Thema damit? Bist du relaxed, was das angeht? Hast du hart daran dagegen gekämpft, dass du so genannt wirst? Hast du Erfahrungen gemacht? Hast du die typischen Spielerfrauen, die ja in einer Schublade stecken, getroffen? Wie stehst du zum Thema?
Also generell gesagt glaube ich, dass dieses Klischee Spielerfrau sehr, sehr lange zurückliegt, dass sie da mittlerweile vor allem auch durch Social Media sehr, sehr viel getan hat, sehr einen Wandel gegeben, also gibt da. Das ist nicht wegzudenken, weil dann bin ich halt jetzt eine Bloggerin und dann mache ich auch was, weil das ist ja auch Arbeit. Also ich glaube schon, dass es ein bisschen verändert hat, aber unabhängig davon, natürlich bin ich mit dem begleitet worden und ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie ich mit dem Bloggen begonnen habe, hat es so viele Leute, also ganz, ganz viele Leute gegeben, auch enge Freunde, aber auch Außenstehende, das ist ja dann wurscht, die gesagt haben, ah, ja passt, jetzt wechselt er in die Bundesliga, weil es war ungefähr zeitgleich und sie wird jetzt Bloggerin und tut das und das. Und
Schublade.
Genau, Schublade. Aber weißt du, das Beste war für mich war das immer Motivation. Für mich war das immer Motivation und ich war immer transparent, beziehungsweise auch nicht, weil ich habe es nie in die große Glocke gehängt. Es fragen mich heute noch Leute, die was mir vielleicht noch nicht so lang folgen oder vielleicht schon Zeitl, wissen die natürlich, wer der Georg ist, aber ich bin jetzt keiner, der, du wirst von mir nie ein Foto sehen, das im Stadion jetzt sitzt, so auf einer Bank mit einer Chanel-Tasche und Matchday oder so. Aber das tue ich überhaupt nicht verdonnern. Aber das ist einfach nicht meine Schiene, die ich fahre. Aber das heißt nicht, dass die Leute schlecht sind oder Sonstiges. Aber ich habe halt nie das so öffentlich kommuniziert, sage ich jetzt einmal. Ich habe nie damit ein Problem gehabt, weil ich habe immer gewusst, ja, weiß ich nicht, was ist das? Ich frage die jetzt im Gegenzug, weißt du, was ist eine Spielerfrau? Ich finde, das hat sich schon ein bisschen verändert. Natürlich gibt es die in, ich sage jetzt einmal, in Deutschland, glaube ich, ein bisschen mehr wie bei uns. Mhm. Also die gibt es überall, logischerweise. Also
in England heißen sie ja
Wags.
Wags, ja.
Yes, Wife and Girlfriends übersetzt.
Ja, genau. Und ich glaube, die haben ein bisschen diesen schlechten Ruf
auch, ja,
projiziert, ja, aufs Festland, sagen wir es mal so. In Deutschland gibt es sie natürlich, sage ich mal, es gibt sie natürlich auch. Und es gibt natürlich, wie du sagst, diese Mädels, die das aus dem Stadion transportieren, dieses Louis Vuitton oder irgendwelche Chanel.
Ja, das habe ich auch alles. Mir taugt das ja auch.
Nein, es aber, ist, da geht es ja gar nicht ums Produkt.
Aber es gibt halt so viel mehr.
Genau.
Das ist es.
Ja. Es gibt so viel mehr. Es gibt diesen Gegenwind, in der Schublade zu stecken. Es gibt den Gegenwind, dass man, die machen so und so nichts oder die machen ja nichts Gescheites, sind nur an der Seite, die begleiten nur und die müssen immer umziehen. Es bringt ja viel mehr mit, so eine Karriere als Frau eines Spielers oder als Begleitung.
Und das sieht aber nicht. Das ist der springende Punkt. Ich habe das früher sehr verurteilt, auch zu meiner Zeit als Co-Stadionsprecherin, weil ich mir gedacht habe, so, die sind einfach Mitte 20, damals war ich Mitte 20, haben schon drei Kinder gefühlt und dann nichts. So, und dann habe ich aber sehr, sehr viele Mädels kennengelernt, die einfach auch arbeiten wollten unterwegs und es war nicht möglich, weil dann du googelt die einmal den Namen von der Frau. Oder natürlich kommst du durchs Reden zusammen, was macht der Freund oder der Verlobte oder wie auch immer der Mann. Ich stelle keinen an in meiner eigenen Firma, wenn ich weiß nicht, wo die nach einem halben Jahr ist oder einem Jahr. Oder, das interessiert mich nicht.
Vor allem bei der Schnelllebigkeit.
So ist es, das meine ich. Dieser Hausverstand, das ist so ein Menschen. Genau.
In 10 Jahren spielt der Spieler bei 8 Vereinen, ja, da kann sich natürlich die Frau relativ wenig aufbauen, so außer sie schafft sowas, wie es du geschafft hast und egal wo du bist, du kannst von dort aus arbeiten.
Genau, aber das kann nicht jeder.
Aber
und das
verstehe ich ja. Meine Frau zum Beispiel hat irgendwo das Glück gehabt, dass sie 7 Jahre in Bremen war, 5 Jahre in London und sie konnte arbeiten und sie konnte was machen. Und für sie fiel es natürlich extrem schwer, Bremen dann im Endeffekt zu verlassen, weil sie sich was aufgebaut hat, aber war trotzdem irgendwo noch in einer Schublade, auch bei, sag jetzt mal, beim engeren Umfeld, zu sagen, du müsstest eigentlich nichts machen. Ja, warum nicht? Das ist absolut...
Also, wie du das machst, ist verkehrt. Das finde ich oft das Problem. Weil wenn du jetzt nichts tust, bist du diejenige, die was halt nichts tut. Und wenn du was machst, dann bist du nie daheim. Das habe ich natürlich auch oft gehört. Ja? Das war so dieser Zwiespalt. Einerseits mit, sie kann sich alles leisten, weil sie ist. Er spielt Fußball, deshalb hat sie alles, was sie hat. Aber dass so ist, dass von 10 Taschen der Georg mir nein nicht kauft, sondern ich kaufe mir die selber und vielleicht irgendwann einmal in ein paar Jahren eine, das sieht keiner. Und das ist auch, ich glaube...
Das will keiner sehen.
Nein, das will auch keiner. Und das wollte ich gerade sagen, es wird bewusst weggeschaut. Und das ist auch, ich rede auch vom engeren Circle. Mhm. Weil, Neid spielt, glaube ich, eine große Rolle, logischerweise. Und das sage ich jetzt einfach einmal gerade raus. Ich weiß auch, dass unter die Spielerfrauen an sich auch viel geredet wird, aber mir ist auch oft nachgesagt worden, dass ich so ein bisschen, sozial ist jetzt das falsche Wort, aber nicht so sozial bin, weil ich mich ein bisschen ferngehalten habe. Mhm. Und da war Leipzig für mich einschneidend, weil ich Tschüss sagen habe müssen, wie der Frau, nach Bremen. Und das war für mich so ein Heartbreak, weil ich habe da einen kleinen Teil von meinem Herz dorten lassen, dass ich dann in die anderen Vereine das gar nicht mehr so zubehob lassen können. Und dann ist mir oft nachgesagt worden, ich bin arrogant oder keine Ahnung was. Also für mich war das so eine Schutzfunktion. Mhm. So, das heißt, das ist super schwierig. Gibst die in die Kreise, dann bist du, tust das nicht, dann machst du es auch falsch. Also es ist auch in diesen Kreisen super, super schwierig. Aber ich glaube, am Ende vom Tag, du wirst es nie im echten Leben jedem recht machen können. Das heißt, ich habe mich da nie irgendwie eingesteigert oder irgendwie, sondern ich habe einfach gesagt, du, ich mache das, was ich mache. Wenn du das so sehen willst, dann bitte viel Spaß damit, dann sieh ich so. Mhm. Ich war oft, wenn ich Kooperationspartner gehabt habe, vielleicht manchmal versucht, dass ich das mit dem Georg gemeinsam umsetze und unsere Erfahrungen anhand von einer Kooperation teile. Ja, das ist mir nachgesagt worden, warum ich jetzt meine Beziehung ausschlacht. Ja, aber dann musst alle Mama-Blogger auch verurteilen, weil die dann auch andere Kinder die ganze Zeit herzahlen. Was auch wieder fein ist, ich würde das niemals verurteilen. Aber das Problem ist, die Leute reden zu viel. Und viel Leid ist sehr langweilig. Mhm. Und das muss nicht einmal der Kreis sein, sondern Menschen allgemein. Und ich glaube, wenn die Leute viel mehr bei sich daheim, also in ihrem Circle, anfangen würden, dann wären sie generell zufriedener. Weil wenn ich immer schaue, was der macht und was der Scheiße macht und der macht das nicht, dann bin ich selber auch nicht glücklich. Mhm. Und das ist was ich gelernt habe, dass wenn ich meine Leute, mit denen ich abhänge, sehr, sehr weise und gezielt aussuche, dann geht es mir auch besser. Und deshalb habe ich mich immer von so Leuten ein bisschen ferngehalten, die so diese Klischees gehabt haben. Und wenn das, und das waren, das hat bei uns wirklich enge Leute betroffen, das wirst du bestätigen können, die auf einmal komisch geworden sind, wie dieser Wechsel stattgefunden hat oder wie das war. Und wer hat letzten Sommer angerufen, wo es uns nicht so gut gegangen ist, habe ich natürlich nicht so kommuniziert, aber wer mitdenken hat können, weiß, ja, das kannst du an einem Finger, zwei Finger abzählen, nicht an einer Hand.
Ja, das ist das Problem natürlich, da gibt's, wir halten uns da in einer Sphäre auf, die natürlich in der Öffentlichkeit ist. Und ja. Die Öffentlichkeit birgt eine Neidgesellschaft und diese Neidgesellschaft bringt irgendwo Oberflächlichkeit mit. Müssen wir ja gerade raus sagen. Und ich glaube, du kannst es uns jetzt, glaube ich, bestätigen und ich würde es auch gerne von dir hören. Man ist als Fußballer und als Pärchen oder als Ehepaar unterwegs in der Welt des Fußballs. Man ist ein Nomade. Und was bleibt über? Welche Kontakte bleiben über? Mhm. Wir haben geheiratet. Bei unserer Hochzeit 2019 hatten wir die 12 Jahre Profifußball hinter mir und ich hatte 10 Fußballer eingeladen. Und ich habe aber natürlich mit sehr vielen Fußballern mich gut unterhalten, Freundschaften gepflegt, aber im Prinzip sind 10, wo ich sage, wahre Freunde im Fußballbusiness übergeblieben. Und du hast auch vorher angesprochen, dass du in Leipzig sehr gute Kontakte geknüpft hast, enge Freundschaften. Du hast auch den Dianchis angesprochen als Beispiel oder den Forstberg mit seiner Frau oder Diego Demme. Wie ist das bei euch? Wie viele könnt ihr sagen, sind wirklich enge Freunde in diesen Jahren geworden? Oder auch bei dir, wie viele Frauen hast du kennengelernt in der Szene, die du sagst, das hat Potenzial für Freundschaften, fürs Leben? Weil ich sage jetzt mal, wie gesagt, Vogelperspektive, die Leute schauen drauf, Bussi-Bussi-Gesellschaft, Stadion hin, Stadion her, sind alle gleichen Beruf, alle hübsch, schön, Tasche im Stadion. Du hast angesprochen. Wie viele sind übergeblieben? Ganz wenig.
Ja, ganz wenig. Also das ist eigentlich, mit der ich richtig dick bin und auch wirklich regelmäßig telefoniere, so alle Wochen, jede Woche einmal, aber das ist halt auch Arbeit, gell? Das muss man auch sagen. Also Freundschaft ist Arbeit, ist die Sabrina Meilinger von Marco. Und wir machen aber in jedem Urlaub, schauen wir, und das war gar nicht so leicht, weil in Deutschland hast du anders frei wie in Österreich. Wir sind immer reisen gegangen, der Georg und ich. Und wir haben immer geschaut, dass wir das einmal schaffen, dass wir das sehen in Salzburg. Und wir haben es jetzt auch wieder gesehen und wir sind im Urlaub, beide Pärchen, unabhängig voneinander, sehr emotional geworden.
Sind das auch eure Trauzeugen?
In Georg Gianchi und der Marco. Mhm. Und bei mir war es mein Bruder und eine andere Freundin, die ich auch in Leipzig kennengelernt habe, vom Team Lobinger, vom Athletiktrainer damals, die Frau. Und die Sapsi war bei Brautjungfer und war aber auch immer bei mir geschlafen, die Nacht davor und so weiter.
Sehr eng,
ja. Mhm. Und das muss ich wirklich sagen, das ist besonders, weil das war der erste Stopp, das war Red Bull Salzburg. Und die Gianchis auch. Aber da war es dann so, dass natürlich die waren dann in Moskau und in den Niederlanden und die Meiles waren so eher, die waren zwar in Dänemark, aber mit denen, wenn man sehen, passt und das sind dann für mich auch Freunde, als Beispiel. Und bei Emil und Schanger ist genau dasselbe und beim Diego auch. Beim Diego haben wir dann in die Länderspielpausen früher, haben wir uns halt in Rom getroffen oder wurscht was. Also du schaust irgendwie, dass du den Kontakt hältst. Und das ist voll besonders und das ist überhaupt, das brauche ich dir nicht sagen, selbstverständlich. Und bei unserer Hochzeit war es ähnlich, wir waren 80 Leute und ich glaube, es waren auch, ein paar haben dann abgesagt, weil Diego war Nationalteam und ich weiß nicht, wer noch. Aber eigentlich sind wir mit allen, die was dort waren, noch im Kontakt. Ja, der Jansch hat nicht kennen können, weil der war im Nationalteam. Das war richtig arg, aber der Andrada, aber der Jakob nicht. Aber der Meili war da.
Was okay, das ist natürlich im Fußball leider oft so, dass man kann im Sommer heiraten.
Genau. Gibt es genau ein Zeitfenster von meistens einem Wochenende oder zwei.
So 3,5 Stunden ein Zeitfenster. Ja. Und dann muss jeder Zeit haben, sonst hat man Pech und dann meistens natürlich dann auch nicht Zeit. Ja?
Nein, aber das ist besonders, das muss ich wirklich sagen, weil die Leute fiebern ja auch mit und man freut sich füreinander und man leidet miteinander. Mhm. Und oft muss ich gar nichts sagen und sie weiß schon, was das Problem ist. Und sie sagt dann, sag mir es einfach, wenn du das sagen willst oder wenn es um einen Wechsel geht oder so. Du weißt nicht so recht, was soll ich sagen. Also das ist schon cool.
Und bei diesen Freundschaften natürlich ist ganz klar, der Fußball kein Thema. Natürlich, wenn man eine Stadt wechselt, aber natürlich ist der Fußball da völlig außen vor.
Und
der Fußball,
du darfst nur blödeln.
Ja, der Fußball ist der Job, der ausgeführt so wird. Aber da ist natürlich kein Thema oder da ist auch kein materialistisches Gespräch dabei. Das ist wahre Freundschaft und es ist, wie du sagst, egal wie oft man sich sieht, es ist leider nicht so oft durch die Distanz.
Aber es passt und das ist echt.
Aber Distanz kann auch einen näher bringen, oder?
Mm, absolut, Vollgas. Also das war bei uns wirklich so, man freut sich oder man schätzt die Zeit, die was man hat. Mm. Das haben wir jetzt auch wieder gemerkt in Salzburg. Das war mit dem jetzt einen kleinen Burm und mit dem bin ich halt dann im Hangar 7 herumspaziert und es ist schon besonders irgendwie. Man wird zusammen erwachsen. Mm. Also ich weiß ja schon, aber das sind alles Jungspunde. Ich bin ja die Mama von die alle gefühlt. Na, Spaß.
Und wenn wir auch von der Distanz sprechen, möchte ich auch jetzt den Übergang schaffen, auch deine private, persönliche Karriere. Jetzt haben wir oft geredet, wie du dich gefühlt hast, emotional an der Seite von Georg, aber jetzt bist du natürlich auch eine eigenständige Unternehmerin, ich habe es eingangs erwähnt, eine sehr erfolgreiche, eine der erfolgreichsten Österreichs auf dem Gebiet. Und das Thema Distanz beschäftigt mich schon, wenn ich dich jetzt frage, hast du das alles vor Ort gemacht? An der Seite von Georg, bist du oft auf Distanz gegangen, dass du gesagt hast, du musst nach Österreich, weil Österreich, glaube ich, dein Hauptmarkt ist, von deinen Followern und Followerinnen?
Es war so, dass ich eigentlich die letzten Jahre bis zum Lockdown, also, und das waren einige Jahre, wir haben 2016 gelauncht und der Lockdown war letztes Jahr, 2020, hat es nicht einmal, abgesehen vom Urlaub, keine Zeitspanne gegeben in einer Zeitspanne von 10 Tagen, wo ich beim Georg war, am Stück, hat es nicht gegeben.
Du warst nie 10 Tage Nein, bei ihm?
Am Stück. Also es hat es einfach nicht gegeben. Ich war meistens so 2-3 Tage bei ihm, dann bin ich wieder gefahren. Dann war ich noch bei ihm, dann bin ich wieder gefahren. Dann war ich vielleicht nochmal 5 Tage bei ihm, dann ist schon gut gelaufen, dann bin ich wieder gefahren. Es hat keine 10 Tage am Stück gegeben. Also wir haben eigentlich nicht so wirklich einen Alltag gehabt, weil der Urlaub ist ja auch kein Alltag. Schon davor, logischerweise, die 6 Jahre, bevor wir gelauncht haben.
Hochzeitsreise,
mehr als 10. Ja, logisch. Ja, da schon. Nein, wir waren auch im Urlaub immer. Also wir sind auch, in Deutschland hast du 6 Wochen Urlaub manchmal, wir waren auch von den 6 Wochen 4 Wochen reisen, weil wir lieben Reisen beide. Aber diesen Alltag als Ehepaar oder wo ich jetzt in der Küche stehe und koche oder was man halt so macht, keine Ahnung, zusammenrahmen, das ist schon das erste Problem, haben wir nicht gehabt. So, umso schöner war dann 2020, was passiert ist, unter Anführungszeichen schön, weil wir haben die Zeit miteinander gehabt und das war für uns unbezahlbar und das Beste, was mir passieren konnte, weil ich habe das erste Mal gemerkt, worum es wirklich geht im Leben. Und das ist, dass ich Zeit.
Was deine Kraftquelle
genau. ist. Genau. Und das ist so lustig, weil ich war einmal so in so einer, also da habe ich mit so einer Frau immer wieder geredet, so Psychologin, und sie hat zu mir gesagt, ich gebe dir noch eine Frage mit, frag dich selber, wer ist deine Kraftquelle? Und ich habe so zum Rennen angefangen, weil ich gemacht habe, ich suche immer. Ich schaue immer, wer sitzt vor mir?
Du suchst eine neue Kraftquelle.
Genau, ich suche immer und denke mir, ja, ich brauche mehr, aber die beste Kraftquelle ist der Georg. Und das war für mich,
du bist so wie eine Biene, die quasi... Du fliegst überall herum, zu jeder Blüte, hast irgendwo deinen Job oder...
Genau,
oder
meine Inspiration, die Kraft, Energie.
Aber dann, der Georg ist dann dein Bienenstock und du fliegst nach Hause.
Den befruchte ich. Und wir machen keinen Cut, liebe Regie.
Wollen wir das bringen wir eingehen?
Ist mir wurscht. Genau müssen wir es nicht definieren, aber das funktioniert ganz gut. Nein, aber im Ernst, es ist wirklich so. Und das war so das Allerwichtigste, also das zum Thema Distanz. Ich habe einfach wirklich, um das Unternehmerische zurückzubringen ins Gespräch, ich habe Vollgas gegeben. Und das ist wieder, das sind wir wieder beim Thema, wenn ich mir was vornehme. Und ich habe gewusst, ich gründe Constantly K, aber ich würde jetzt nicht irgendwie der 45. Blog werden damals, sondern wir haben damals schon mehrere Kategorien gehabt. Ich habe damals schon Leute interviewt. Rule Breakers hat die Sektion geheißen am Blog, da hat das noch kein Mensch gemacht. Also ich habe gewusst, ich will, das war ganz klar, eine Marke kreieren. Das war für mich klar wie das Amen im Gebet. Und dieses Ziel habe ich verfolgt. Und natürlich auch für einen Preis. Ich habe entlang des Weges sehr, sehr viele Menschen verloren, weil ich einfach ein Viech war und einfach nur gekackelt habe. Und natürlich bin ich Proben eingegangen, auch mit uns, mit Georg und mit mir, weil ich habe Deadlines gehabt, ich habe so viele Kooperationen und die Leute merken es aber nicht, dass ich so viele Kooperationen habe, weil ich eben 3-mal am Tag poste, viel Stories mache, ich bin immer dran. Und wir haben, um das Unternehmerische wieder reinzubringen, dieses Jahr im Dezember das erste Mal eine Woche Urlaub gemacht, ohne dass wir ein Foto gemacht haben, seit 5 Jahren, seit Bestehen von Constantly K. Das war das erste Mal in 5 Jahren, dass wir 5 Tage am Stück nicht fotografiert haben. Das hat es nicht gegeben. Also das ist schon...
Das heißt, du bist eine volle Powerfrau. Du hast jeden Tag, du hast angesprochen, 3 Posts, etliche Stories. Ich habe das ja auch jetzt verfolgt.
Ja, du wirst mir gleich wieder entfolgen wahrscheinlich, weil es dich nervt. Oder schalt mich auf stumm. Okay.
Nein, aber das ist jetzt die Frage, die hast du im Prinzip schon selbst beantwortet, die ich jetzt fragen wollte. Gibt es bei dir eine Auszeit?
Nein. Gibt's also nicht. Ich habe mir schon genommen, vor 3 Jahren habe ich mich eingecheckt, jetzt kann ich ganz ehrlich sagen, im Lanzerhof in Tirol, so keiner gewusst, 2 Wochen. Habe mich dementsprechend vorbereitet. Ich habe im Vorfeld schon 17 Outfits geshootet. Der Georg hat dann quasi mein Instagram übernommen, hat jeden Tag ganz normal die 3 Bilder gepostet. Ich habe Stories pre-recorded, ich habe alle Jobs vorab schon geschossen, habe mich eingecheckt, habe mein Handy in Safe gesperrt, habe ein uraltes Telefon mitgehabt. Die Nummer hat der Georg gehabt und eine Freundin, that's it, und mein Bruder. Und habe mich 2 Wochen komplett isoliert und habe wirklich ein Reset durchgeführt. Und da war die Dame, die was mir gesagt hat, wer ist dein Kraftplatz? Weil da war ich auch so ein bisschen nicht in Behandlung, das ist zu übergescheit klingt das, aber ich habe halt jemanden gehabt, mit dem ich reden habe können. Und das habe ich 2 Jahre hintereinander gemacht, das war eben das vor Corona. Das erste Jahr, weil es Notbremsen waren, das zweite Jahr, weil es mir so gut da hat. Das war in Innsbruck. Und ich liebe die Berge, ich bin ein Bergdirndl. Ich bin jeden Tag in den Wald gegangen, ich habe jeden Tag auf mich geschaut und ich habe da mit einem Investmentbanker, das war so ein Aha-Erlebnis, das sind ja die ärgsten Leute dort. Und ich rede mit jedem, auch wenn du nicht so viel redest, aber ich rede trotzdem mit ihnen. Und mit dem bin ich dann spazieren gegangen, der hat mich mitgenommen, ein Schweizer Investmentbanker, den ich dann in New York bei der Fashion Week getroffen habe. Richtig geil.
Zufällig?
Nein, wir haben das vereinbart und sind im Central Park eine Runde laufen gegangen. Und mit dem bin ich in den Wald gegangen, im Lanzerhof damals, und der hat mich auf so eine Lichtung geführt, das ist sein persönlicher Kraftplatz, und hat gesagt, and now I leave you here, also es war ein Schweizer, aber halt, er lässt mich jetzt da stehen, ein bisschen Englisch, und ich sollte einfach alles einsagen. Und dann habe ich so zum Lernen angefangen und habe gewusst, dass das ist, was ich brauche, so die Natur. Und das hat mir so ein bisschen gefällt. Und das war so ein Aha-Erlebnis damals. Aber das habe ich mir gönnt. Und ich habe das auch noch nie öffentlich gesagt, wo ich war. Ich bin immer noch gesagt, ich war irgendwo. Mhm. Aber ist ja wurscht, das ist ja egal. Aber das war das Beste, was ich machen habe können. Das muss ich wirklich sagen. Aber es weiß keiner. Und ich habe trotzdem halt alles weiter funktioniert.
Finde ich richtig spannend, finde ich richtig offen von dir. Mhm. Aber natürlich drängen sich da noch einige Fragen auf. Ich will nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Aber das heißt, du hast gearbeitet wie ein Viech, diese 5 Jahre, du hast Constantly K aufgebaut und hast zwischendurch dann gesagt, okay, ich brauche jetzt eine Auszeit für mich alleine mit einem Telefon aus 1968, damit du mal abschalten kannst.
Ja.
Meine Frage an dich, und ich glaube, die ist ganz entscheidend, wenn man diesen Reset braucht, bist du dann rausgegangen aus diesem 2 Wochen Mindset-Retreat, wenn ich es so nennen darf, und hast du wieder voll weitergearbeitet? Nein. Oder hast du dann auch reduziert, ökonomischer gearbeitet, mehr Zeit für dich genommen, um auch dein Leben ein bisschen mehr zu genießen und nicht nur quasi das Handy und deine Follower zu
bespaßen? Keine Ahnung, ist ja wurscht, genau. Wie du es so nennen willst. Ja, genau. Zu arbeiten, wie auch immer. Naja, es ist schwierig. Also ich habe es schon gemacht, aber das Problem war, und da bin ich ganz ehrlich, das erste Monat war super. Ich habe es immer im Juli gemacht und im August war ich dann, habe ich mich so ein bisschen akklimatisiert und habe das voll durchgezogen, auch mit der Ernährung und so und basisch gegessen sehr viel und einfach auf mich geschaut. Aber das Problem ist, September ist Fashion Week Monat. Das heißt, meistens hat es im August schon gefragt. Du kommst
ja ganz stark aus der Mode.
Genau. Und bist eine Mode. Ich bin dann dort. Und dann fliegst du halt nach New York und musst halt deine 30 Kunden.
Also von der einen Extreme in
die andere Extreme. Und das war das Problem. Weißt du, da habe ich nur versucht, die Basis, also die, irgendwie so eine Balance zu halten, aber es hat auch nicht funktioniert. Und dann bin ich wieder drinnen gewesen. Und deshalb sage ich, war Corona so wichtig für mich, weil alles, was ich da gelernt habe und was ich mir angeeignet habe auf eine gewisse Art und Weise, hast du ja unterbewusst, ist es ja irgendwo drinnen, getriggert, okay, wie auch immer. Mhm. Und ich habe so viele Sachen dann anwenden können für mich und habe vielleicht dieses Rehearsal, diese Generalproben, die 2 Jahre, also zweimal, also jedes Jahr einmal, braucht, damit ich dann im Lockdown diese Dinge praktizieren und umsetzen kann und mit besinnen wieder kann. Und
das heißt, ja. Es muss was passieren in deinem Leben,
schon. Dass du einschneidend. Sonst mache ich es nicht. Weil ich bin sonst unstoppable. Ich muss, das ist eh falsch, aber ich finde, dass ich jetzt im letzten Jahr schon voll gut geregelt habe, auch wenn ich eine Maschine bin, aber ich nehme mich auch raus. Ich habe jetzt Angststelle. Ich hätte niemals was abgeben. Niemals. Und jetzt habe ich 3 Mädels im Team, 4 bald, die auf mich schauen und die mir Sachen abnehmen. Anders wird es nicht mehr funktionieren.
Man muss aber trotzdem dazu sagen, diese Angestellten oder diese Hilfskräfte oder diese Mädels, die dir helfen und auch an deiner Seite lernen, die hättest du nie haben können, wenn du nicht so Gas gegeben hättest und so einen Erfolg gehabt hättest.
Absolut.
Also das ist ja selbstsagend, dass du eigentlich mit dem Erfolg natürlich diese Kräfte dazu holen kannst.
Aber
oder nicht.
Viele machen den Fehler, nein, das darf ich nicht sagen, weil viele machen den Fehler, die können nicht abgeben. Und ich finde, du wirst nur dann, dein Unternehmen ist nur dann skalierbar, der wird nur dann noch besser, wenn du selber dir die besten Leute ins Boot holst. Und
die Kräfte verteilst.
Genau. Und wenn ich mir jetzt ein gutes Team hole, wo ich weiß, die ist Social Media mäßig 10 Jahre jünger wie ich und ist voll auf Zack und kann mir da wieder was helfen, dann kann ich von der Person lernen. Mhm. Wenn ich weiß, ich habe eine Mitarbeiterin, die ist super genau, schaut alles 10 Mal an, dann kann ich von der lernen. Oder im Online, im Grafikbereich. Das ist wurscht, wer es ist. Ich finde den Fehler, was ganz, ganz viele Unternehmer und Unternehmerinnen machen, ist, dass sie glauben, sie müssen alles allein machen, wenn sie es auch gemacht. Genau. Weil ja nichts abgeben und ja niemandem was sagen. Ich schaue, dass ich meine Leistung um mich herum pushe. Ich will, dass die was lernen. Mhm. Ich will, deshalb sitzt heute die Lara neben mir, eine meiner Mitarbeiterinnen, und weil ich will, dass sie das sieht. Ich will, dass sie dann auch vielleicht das irgendwann einmal erreichen kann. Oder einfach den Horizont erweitern. Ich will dieser Mentor, das was vielleicht der Herbert war für mich, weiß ich nicht, ob das jetzt ein bisschen sehr viel von mir überzeugt, aber wenn ich meine Mädels ein bisschen was mitgeben kann, über mein Mindset habe ich schon alles richtig gemacht.
Und du kannst auch parallel von ihnen was lernen.
Ah, genau so ist es. Und deshalb holen wir ja auch die besten Leute, in meine Augen. Das
heißt, Ideen teilen, Ideen verbreiten und gemeinsam, und größer machen.
Genau,
und
gemeinsam. Sie für sich und ich für mich und gemeinsam auch.
Bist du aber selbst da drauf gekommen, das zu machen, oder gab es ein Aha-Erlebnis zu sagen, oder auch deine Besuche im Retreat zu sagen, du musst mehr abgeben, du musst dich ein bisschen mehr rausnehmen, du musst ein bisschen das größer gestalten mit einem größeren Team? Oder?
Das war Corona, glaube ich.
Das war Corona.
Tatsächlich. Corona und, dass wir gesagt haben, in Wien, wir mieten uns jetzt dieses Büro im 9. Bezirk, das ist riesig. Ich will Constantly K und CYK, meine Fashion Brand, einfach noch größer machen. Mhm. Und think big, dann muss ich mir auch Leute holen, weil das wird einfach so auch nicht mehr gehen. Also das muss ich schon sagen, wir verschicken noch alles selber, wir verpacken alles selber, wir koordinieren alles selber, das wissen die Leute auch nicht. Also das ist ja neben dem ganzen anderen Zeug, was ich mache, muss ich ja noch schauen, dass die Leute die Bestellungen kriegen und keine Ahnung, also vor allem die Zeit ist so schnelllebig. Das heißt, wenn du zwei Tage keine Bestellung kriegst, kriegst du das erste E-Mail, was ist los? Aber ich bin halt nicht Zalando und Co., sondern ich bin halt einfach die Karin, die was mit einem kleinen Team alles so selber schupft.
Das macht.
Genau. Und das ist ja das Besondere an der Brand. Das heißt,
wie lange ist dein Tag? Also ich habe heute in der Früh gesehen, bevor wir uns getroffen haben, wieder kurz gespechtelt, sagen wir es einmal so, und du bist, glaube ich, um 5 aufgewacht.
Genau.
Also um 5 aufgestanden, hast Blumen gegossen um 5:12 Uhr oder was?
Ja, das ist super. Das ist meine Zeit
in der Früh. Blumen oder stehst du so früh auf? Oder du wachst so früh auf?
Ja, ich wach so, also 5 ist übertrieben, heute habe ich nicht schlafen können, weil so nervös war,
ich glaube, ja.
Gestern auch schon.
Ja.
Schlaflose Nacht. Nein, im Ernst, es ist so, dass ich immer, also Georg auch, wir stehen meistens um 6 Uhr auf, ich bin entweder um 7 oder um 8 Uhr schon beim Sport, beim Otti im 9. Bezirk. Ich mache eine Stunde Sport, das mache ich 6 Mal in der Woche. Heute habe ich es nicht gemacht, weil heute war ich echt ein bisschen zerstreut. Und hab, aber da muss ich auch sagen,
machst jeden Tag Sport?
6 Mal in der Woche.
6 Mal die Woche
Sport? Ja, schon. Manchmal 2 Mal, weil ich liebe Tennis. Aber heute zum Beispiel, und das ist auch ein Learning, was ich gemacht habe.
Das heißt, du bist sehr competitive. Du bist
ja, extrem. Also der Georg und ich, Tennis ist nicht gut.
Ist ausgeglichen?
Nein. Also ich bin, glaube ich, technisch besser, aber er ist halt einfach ein Talent. Er ist halt einfach, nein, das ist auch nicht. Also fitter schon, logisch, ist ein Fitter. Aber er ist halt einfach ein Hund, weil er kann halt alles. Okay. Das ist ein bisschen Arsch, aber ist ja wurscht. Aber, genau, also das ist, aber das wollte ich gerade sagen, was ich auch gelernt habe, ist, in Zeiten von Corona und so weiter, dass ich eben manchmal auch nicht gehen muss. So wie heute. Ich habe den Termin gehabt, war aber dann ehrlich, ich habe gesagt, mir geht's halt nicht gut, ich komme nicht. Vor einem Jahr oder vor 2 Jahren hätte ich nur gesagt, ich gehe trotzdem, ist mir scheißegal. Aber es war mir stressig, es ist nicht gut, ich brauche ich, es hat mir einfach nicht Tag. Und dann mache ich es nicht. Aber in der Regel bin ich schon so, dass ich früher aufstehe, diese Stunde mache, dann spaziere ins Büro und dann bin ich im Büro meistens so lange, bis der Georg mich anruft um 6:30 und sagt, bist du daheim? Und dann arbeite ich noch eine Stunde und dann fahre ich heim. Aber das muss ich auch ändern, das weiß ich. Ich kann nicht jeden Tag wieder 12 Stunden im Büro sitzen. Aber es ist so schön. Ich kriege so viel weiter. Ich habe ein Büro und ich genieße das. Und ich nehme es nicht mehr mit heim mit. Das muss ich auch sagen.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, oder?
Voll.
Dass du abschalten kannst zu Hause und da rauskommst, weil du es vorbereitet hast.
Genau.
Und du hast gerade erzählt über die Schwierigkeiten deiner Karriere, dass du nonstop gearbeitet hast und dazwischendurch mal einen Retreat gebraucht hast, um da rauszukommen. Umgekehrt hattest du nicht nur aufgrund deiner Karriere zu leiden, sondern hattest sicherlich auch, und das kann ich nur von meiner Seite sagen, gab es in meiner Karriere etliche Probleme, die ich natürlich mit meiner Frau geteilt habe und besprochen habe und sie mir da rausgeholfen hat. Aber natürlich habe ich auch mitbekommen, dass sie extrem gelitten hat. Teilweise mehr als ich. Teilweise habe ich öfter gelitten, habe es dann mit ihr nicht so geteilt. Gab es in eurer gemeinsamen Zeit im Ausland oder auch jetzt in Wien diese Probleme, wie bist du damit umgegangen? Wie hast du ihn ermutigt? Oder sagst du, die Karriere war tiptop, einwandfrei, keine Probleme und du kannst über das Thema gar nicht reden?
Ich glaube, das ist ein Irrglaube, wenn man glaubt, selbst die erfolgreichsten Spieler haben irgendwann einmal diese Phase, dass irgendwas nicht so rund läuft und dass, wenn es ist, dass du einen Fehlpass gemacht hast und der zum Gegentor geführt, dann bist du schon der Buhmann. Du leidest extrem mit. Und wir haben da einige solcher Erfahrungen machen dürfen, sage ich jetzt einmal, müssen wir gar nicht sagen, sondern dürfen, weil jede Erfahrung oder jede Herausforderung war für was gut im Nachhinein gesehen, aber es war hardcore. Vor allem für mich ist es voll schwierig, weil ich bin jetzt so öffentlich und teile sehr, sehr viel Privates, aber solche Sachen kann ich nicht teilen, weil das ist, die wird so ein bisschen ein Sportler, ich darf das ja sagen, der Mund verboten, das heißt, du musst dich immer so ein bisschen zurückhalten, du musst spuren, du darfst ja auch nicht zu viel sagen, weil es könnte ja sein, dass das dann irgendwie gegen dich verwendet wird und eine Spielerfrau auch, da ist die Schange einmal so eingefahren, weil die hat sich über irgendwas aufgeregt, was bei der Emil nicht gespielt hat und dann ist
Forsberg,
genau, Entschuldigung, genau, Schange Forsberg und dann ist die am nächsten Tag in der Bildzeitung gestanden, weil sie halt irgendwas gepostet hat, weil die ist auch sehr impulsiv als Beispiel und das heißt, ich habe mir immer gedacht, okay, nein, das kann ich nicht machen. Und ich war oft zum Georg gesagt, ja, geh halt hin zum Trainer und red mit ihm. Natürlich hat dann der Georg die ersten Jahre gesagt, das kann ich nicht machen. Und dann irgendwann, hast du das nicht kapiert? Ich kann nicht zum Trainer sagen, Alter, warum lässt du mich nicht spielen oder was auch immer. Also das sind Sachen, die kann man nicht teilen. Aber es ist, und ich sage auch immer, also es ist super, super schwierig, weil es ist ein extrem emotionales Thema, du leidest unfassbar mit. Und ich sage auch oft, natürlich kriegst du viel Geld, weil die Leute dann immer sagen, nee, was regt sich hier auf, ich hab eh so viel Geld oder keine Ahnung, oder der verdient eh so und so viel und keine Ahnung. Aber was da manchmal gemacht wird mit Menschen, die Produkte quasi behandelt werden.
Wir sprechen jetzt gar nicht mehr von irgendwelchen Fehlpässen oder
gar nicht, sondern
Entscheidungen von Trainern aufgrund von schlechten Leistungen, sondern wir sprechen ja von menschlichen Fehlverhalten.
Genau, genau, absolut. Und das kann man wirklich sagen, da geht es nicht um das, dass irgendwas verursacht worden ist im Spiel, sondern es geht einfach um Sachen, die...
Charakterlich.
Ja, und da fällt mir fast ein bisschen die Worte, wenn ich da an Dinge zurück...
Menschenhandel.
Ja, Dinge zurückdenke und auch wie es... Also wirklich Menschenhandel trifft's. Und das sind Sachen, die sind unterste Schublade. Ich glaube, da kannst du ein Liedl singen, wir können auch ein Liedl singen. Und das ist super, super schwierig als Frau. Weil wenn dein Partner heimkommt und Rotz und Wasser bläht, und das ist überhaupt nicht schlimm, weil das kann man ansprechen, dann kann ich mir eine Zeit lang zusammenreißen und kann sagen, hey, wir schaffen das. Und natürlich habe ich ihn immer ermutigt und habe gesagt, glaub an dich, du bist besonders und du wirst es schaffen oder du wirst da wieder rauskommen. Aber oft waren, also es hat eine Situation gegeben, das war so hardcore, dass selbst mir die Worte gefehlt haben. Und dann haben wir halt beide mal eine Stunde sind wir zusammengebrochen, am Boden gelegen und haben geredet.
Also du hast die Emotionen geteilt, anstatt du versucht hast, sofort ihn rauszuholen aus dem
Nein, weil das war nicht das Richtige in dem Moment.
Sondern die Emotionen zu teilen, und weil du dich auch so gefühlt hast.
Ja, absolut. Und ich habe es oft abgeschluckt und ich habe auch oft Sorge gehabt, wenn du nicht weißt, wird der Vertrag verlängert oder im Sinne von, oder wie geht's weiter, dann kann man mal sagen, okay, es geht nicht jetzt um mich. Und dass ich sage, hast du schon geredet mit dem Agenten oder was auch immer, sondern einfach Mund halten und genau.
Bleibt auch oft keine Zeit dafür, so mit irgendwem zu reden, weil das wird ja von heute auf morgen praktiziert.
Genau.
Dieser Menschenhandel, der da betrieben wird. Da es vergeht ja keine Zeit, da wird ja versucht, dann auch dem Spieler oder dem Ehepaar oder der Familie quasi, man setzt sich vor die Tür.
Ja.
Sprichwörtlich.
Mehr oder weniger. Vor allem, wenn man nicht mehr will, den Spieler.
Genau.
Das muss man auch sagen. Wenn du gewollt bist, dann bist du der Held von einer Nation und dann passt der alles. Und, aber wenn du in einer Situation bist, wo du halt nicht mehr gut genug bist, dann wird da nicht gesagt, du bist nicht mehr gut genug, sondern du wirst behandelt wie der letzte Dreck. Und das ist einfach so. Und das kann man auch gerne da drinnen lassen, weil es ist einfach Tatsache. Und es wird nie drüber gesprochen. Aber, jede einzelne Situation, in der wir waren, wo das passiert ist, hat im Nachhinein uns in Georg als Person und mich auch stärker gemacht. Das ist so. Aber es ist nicht immer alles heitere Wonne. Und es ist nicht immer alles, ihr verdient sehr, sehr viel Geld. Weil
und vor allem das steht nicht in keiner Zeitung, das steht auf keinem
Media-Blog. Man darf ja nicht darüber reden.
Genau. Ja also so. Man wird im Mund tot gemacht.
Genau.
Oder beziehungsweise wird man auch von der Gesellschaft bei diesem Thema nicht so
ernst genommen,
weil, wie gesagt, dann ist auch dann weit verbreitet die Neidgesellschaft, die sagt, es ist genug Geld vorhanden, ihr habt euch das ausgesucht.
Aber was menschlich passiert?
Nein.
Also du brichst an gewissen Situationen, das ist hardcore. Mhm. Also du denkst dir dann wahrscheinlich mit 60 noch dran und weißt noch genau, wie die Situation war, wie dieser Anruf kam oder nicht einmal, oder wie du auf das und das draufgekommen bist, weil auf einmal alles anders war. Das, glaube ich, vergisst nie. Und ich werde nie den Tag vergessen, wo der Georg mich angerufen hat und gesagt hat, das ist das und das passiert. Und er so arg geredet hat. Das werde ich nie vergessen, wie er dann bei der Tür rein ist. Ich werde aber auch nie vergessen, wie er in Leipzig nach der Aufstiegsfeier gekommen ist, um das positiv zu drehen jetzt an, und gesagt hat, Augsburg, Bundesliga, Wien's haben. Weil das war so ein Gefühl, fuck, wir kennen in die deutsche Bundesliga, also von der zweiten. Und also das liegt alles so beieinander. Aber Fakt ist, solche Emotionen werden natürlich geteilt. Aber das andere...
Wir sprechen hier nicht von Erfolg und Misserfolg, sondern wir sprechen hier von menschlichen Fehlverhalten,
so
schon angesprochen.
Ja.
Also ein Misserfolg nimmt man ganz anders wahr, weil man Erfolg kennt, den sportlichen. Aber diese menschliche Schwäche, die Leute zeigen, aus... Wie soll man das am besten beschreiben? Einfach als Charakterschwäche heraus oder als...
Und es sind aber alles Menschen, wie du
Menschen,
und
ich. Die aber im Vorhinein sagen, ich hol dich zu dem Verein, ich streue dir Rosen, aber...
Ja, wenn es dann mal gut bist...
Nach oder oben leckend, nach unten tretend.
Ja, es ist so. Du hast das absolut richtig formuliert. Und es kann man nicht schön reden und ich habe kein Problem damit, dass man das sagt, weil ich finde es einfach traurig. Wo ist die Menschlichkeit geblieben? Weil... Ganz ehrlich, wenn ich zu dem so geschissen bin im echten Leben, dann wird der sich denken, oder was ist jetzt los? Mhm. Aber weil es halt Fußball ist, kann man es machen. Und ich finde, diese Entschuldigung, die ist nämlich auch gefallen, im Fußball ist es halt so, da denke ich mir, was ist das für eine Erklärung? Im Fußball ist es so. Am Ende vom Tag bist du ein Mensch, ich ein Mensch, wir gehen alle am nächsten Tag aufs Klo, wir sind alle normale Menschen. Wo ist das Problem, wenn ich zu dem einfach normal bin und ihn normal behandle? Und das finde ich voll arg.
Und da sieht man dann auch, wie schnell der Weg das Geschäft ist. Und ich möchte nur als letzten Punkt darauf eingehen, wenn wir diese Thematik besprechen, dass es natürlich... im Unterbewusstsein abgespeichert ist, du hast angesprochen, das bleibt einem ein Leben lang, diese Enttäuschungen, diese menschlichen Enttäuschungen. Jetzt hat aber der Georg im Prinzip, muss auf seinen nächsten Urlaub warten, bis er sowas verarbeiten kann, oder du kannst ihn unterstützen.
Absolut, also das ist ein Learning Process, glaube ich, an sich arbeiten, und das war dann für uns auch voll die schwierige Zeit, weil da alles anders war in diesem besagten Sommer, und das war schon zach. Also wenn du dann einen Monat lang nur dort sein musst, aber weißt, du willst nicht mehr und du bist dann nicht mehr bei deiner Mannschaft, sondern ganz woanders, das ist schon hardcore.
Du willst mittrainieren, bist aber nicht gewollt
in der Umgebung. Genau, du darfst ja dann gar nicht mittrainieren, weil du wirst irgendwo anders hin verbarrikadiert und das ist dann schon zart und das bewundert dich, dass man da sagt, man bleibt dran, aber das ist dann wieder ein täglicher Arbeitsprozess mit Erma, mit mir, dass wir sehr, sehr viel reden. Mhm. Und manchmal war nicht.
Also erst dran geblieben.
Ja, Vollgas.
Und du konntest dich auf deinen Job konzentrieren oder hat dir das einen Monat auch so mitgenommen, dass du in deinem Job auch nicht diejenige warst?
Nein, ich war schon viel mehr daheim. Ich war viel mehr daheim. Also das ist für mich die oberste Priorität. Das Scheiß auf den Job. Wenn es mein Partner oder dem Menschen, der mir die ganze Kraft gibt oder der wichtigste Mensch ist in meinem Leben, nicht gut geht, dann ist jeder Job, jede Kooperation zweitrangig. Für mich war das dann, dass er einfach wieder zu sich findet. Und das war ganz eine schwere Zeit. Wundert mich, dass ich da so cool reden kann, weil ja, wenn ihr Phasen, da rehe ich Rot und Wasser, weil ich da noch so mitfühlen kann. Heute geht's irgendwie. Aber
man muss leider auch vielleicht teilen.
Ja, genau, wahrscheinlich ist es so. Weil normalerweise sitze ich da und rehe, das weiß ich. Aber du, das ist nochmal, wir haben das geschafft und es war nicht der nächste Urlaub, sondern es war ein stetiger Prozess. Mhm. Und und es kommt dann immer wieder was und dann hat sich das alles gut ergeben und jetzt siehst du, wie es ist.
Jetzt seid ihr zurück in Wien nach langen Reisen, back home. Genau. Und fühlt euch so wohl wie selten.
Ja, das stimmt.
Angekommen.
Ja, jetzt angekommen. Jetzt hat der Georg verlängert nochmal, weil es war zuerst dann nicht so gewiss. Und jetzt ist so das erste Mal, dass er gesagt hat, jetzt kann er auch wieder Leute so ein bisschen zuüberlassen. Mhm. Weil jetzt weiß er, dass er 2 Jahre mal da ist und dann schauen wir weiter, was passiert. Es kann immer was sein, aber wie du sagst.
Genau. Ja. Aber ihr fühlt euch wohl, zurückzukommen, dieses Nomadenleben hinter euch zu haben? Oder steht es nochmal bevor?
Das weiß man nicht. Ich bin offen.
Das heißt, ihr seid offen wieder fürs Ausland, ihr seid offen, komme was wolle, wo sich eine Chance ergibt,
voll,
wo eine neue Tür aufgeht,
ja,
wo aktuell passt es euch perfekt in Wien. Ich glaube, dein Business ist auch vorwiegend österreichische Follower,
Followerinnen. Deutschland. Genau, das ist so der stärkste.
Deutschsprachiger Raum.
Ja, genau. Also ich muss schon sagen, es war schon eine bewusste Entscheidung, jetzt, dass wir da bleiben. Es hat andere Optionen auch noch gegeben. Aber es war bewusst, weil für das ist das jetzt einfach da auch relativ groß schon alles. Und
der Weitblick auch, den ihr beweisen wollt.
So ist es.
Müsst untermauern.
Ja, genau.
Also nicht nur drüber reden, sondern danach handeln.
Tun. Genau, ja.
Ja, cool. Jetzt hast du natürlich einiges preisgegeben von deiner persönlichen, von deiner eigenen Karriere. Jetzt nehme ich einmal an, und ich bin ein Laie, muss ich mich entschuldigen, du hast über 200.000 Follower, jetzt auf Instagram, die anderen Kanäle habe ich jetzt nicht beleuchtet. Sind es nur Ja-Sager oder gibt es auch von der Seite Kritik, Stress, der in dir erzeugt wird, wenn da irgendwelche negativen Kommentare stehen, weil du bist ja auch jemand, wir haben es jetzt auch im Podcast eindrucksvoll erlebt, du kannst gut reden, du redest sehr viel, du kannst über sehr viele Themen dich unterhalten, du bist sehr belesen, intelligent, wenn ich es mal so sagen darf.
Mehr davon. Kostet gerne noch mehr
Attribute. Nein, aber auch wenn man deinen Stories folgt, du nimmst ja auch keine Plattform.
Nein, das stimmt.
Überhaupt nicht und ist das eine Angriffsfläche, die du dir selbst bietest und die in dir Stress auslöst oder lässt du dir das kalt?
Nein, das stimmt nicht. Also das wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, das wäre mir wurscht. Ich habe wirklich, und das ist jetzt kein Schmäh, ich habe wirklich eine geile Community, weil sie checken oft, was ich meine. Oft, eigentlich schon immer. Also viel, aber es gibt immer Leute. Und du wirst, das ist nochmal wie im echten Leben, du wirst es nie jedem recht machen können. Und es gibt immer wieder Gescheitmeier, die gescheit reden. Es gibt aber auch Leute, die konstruktiv Feedback geben. Und über den Austausch freue ich mich immer. Nur wenn der so jenseits von Gut und Böse ist und so unlogisch ist, dann habe ich ein bisschen ein Problem. Weil dann, das taugt mir überhaupt nicht.
Das geht dir dann nahe.
Ja, schon. Und dann sagt der Georg schon oft zu mir so, wenn es dann am Sonntagnachmittag ist, weil oft habe ich am Sonntag immer so eine Phase, wo ich mir dann denke, okay, jetzt haue ich wieder meinen Boot zu gewissen Themen, weil mir halt irgendwas aufregt. Dann habe ich schon, es hat schon Sonntage gegeben, wo ich dann einfach 5 Stunden lang mich aufgeregt habe oder hin und her geschrieben habe mit irgendwelchen Leuten, die was mir am Zeiger gehen. Also kalt lassen tut mir das nicht, aber ich habe wirklich nicht viel davon. Da bin ich ganz ehrlich. Also es hält sich echt in Grenzen. Da bist du im Fußball ein bisschen ärmer dran. Also
da bist du ein
bisschen sehr viel ärmer. Ja.
Mhm. Und gehen wir gleich wieder zurück zum Fußball. Oder kommen wir wieder zum Fußball. Mhm. Jetzt habt ihr beide eine erfolgreiche Karriere. Du und dein Mann habt ihr beide eine erfolgreiche Karriere. Hast du dir von seiner was abschauen können? Schaut er sich von deiner was ab? Tauscht ihr euch aus? Sucht ihr nach Parallelen? Sucht ihr nach Schnittmengen? Oder passiert das?
Auf jeden Fall. Also ich habe von ihm extrem viel lernen können. Und zwar ist das zum einen Kontinenz, weil ich ein extrem impulsiver Mensch bin und weil lieber mal durchdrehe und auf den Tisch schaue und dann sagt, ja, jetzt schlafen wir noch drüber. Das habe ich von ihm gelernt. Dann auch eben dieses angreifbar sein oder dieses lies nicht, wenn irgendwo was steht, so. Weil das ist ja das, was du in ganz frühen Jahren lernst als Profisportler, dass du das vielleicht nicht tun sollst, weil es auch nur negativ ist. Das habe ich gelernt. was ich glaube, ich am Lernen habe können, ist der extreme Drive, dran zu bleiben, Dinge zu hinterfragen. Weil ich bin so, also der Georg war früher so, dass ich so, wenn ich, wer was gesagt hat, das ist so, dann hat der Georg gesagt, ja, passt, ciao. Und ich sage, warum ist das so? Frag halt einmal, warum das so ist. Warum kriege ich das jetzt nicht?
Den Gedanken mehr verschwenden.
Genau. Ja, genau. Und, aber ich bin ein Mensch, ich tue Dinge hinterfragen, weil dann verstehe ich vielleicht auch das besser oder kann den anderen nochmal zum Umdenken bewegen und dass sich der dann vielleicht auch hinterfragt. Also das ist, glaube ich, was. Und mein Biss. Also den hat er natürlich auch auf eine andere Art und Weise, aber so dieses Extreme, das kannst du nicht vergleichen, weil es zwei unterschiedliche Welten sind, weißt? Der muss ja, das brauche ich dir nicht sagen, was ihr da jeden Tag leisten müsst im Training und so weiter, das kannst du nicht vergleichen.
Aber dein Tag hört sich für mich anstrengender an als der Tag, also der Alltag eines Fußballers.
Der Alltag vielleicht ja, aber der Druck, den ein Fußballer jedes Wochenende verspürt, ja, dass ich abliefern muss, weil wenn ich es jetzt verkacke, dann bin ich der Arsch von der ganzen Nation, so genau, gefühlt.
Wir müssen es einmal die Woche abliefern und du musst im Prinzip...
Ja, aber ich habe jetzt nicht den Druck. Also ich werde jetzt nicht zerrissen in der Presse, wenn ich vielleicht einen Tag einmal nicht drei Fotos poste, sondern zwei. Mhm. Aber ihr müsst jeden Tag 100% geben, weil du bist ersetzbar. Das bin ich auch, aber es ist ein bisschen anders. Aber es sind sehr, sehr viele Parallelen und wir tauschen uns extrem viel drüber aus. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ohne ihn, das ist einfach ein Fakt, und ohne ihn und all die Menschen, die was jetzt mittlerweile um mich herum sind, war das auch alles nicht so passiert, wie es passiert worden ist. Mhm. Ich bin so dankbar, dass der Georg dieses große Ganze immer schon gesehen hat und immer schon gewusst hat, okay, das ist vielleicht was wirklich erfolgreich werden kann. Und er supportet mich zu 1000%. Und deshalb ist er so, und das ist nicht nur so dahergeredet.
Das heißt, er hat von Anfang an auch das Potenzial
komplett erkannt.
Das Potenzial in dir erkannt.
Welcher Mensch tut das sonst? Ich habe jetzt erst zu dir gesagt, ich war so viel unterwegs. Mhm. Das heißt, wenn ich 10 Tage unterwegs war, habe ich 12 Outfits vorschütten müssen. Oft war ich einen Tag daheim. Und dann ist der aber mit mir gegangen und hat diesen Content produziert mit mir. Jeder andere würde sagen, oh, der wird schlafen, ich habe gestern gespielt oder was auch immer.
Das heißt, der Georg als Fotograf und auch als, sagen wir jetzt, Content Creator
in dem Sinn, auf gewisse Weise,
hat natürlich auch seine Freizeit, seine Regenerationszeiten komplett aufgegeben, hat ein Hobby drin gefunden und hat natürlich auch parallel deine Karriere unterstützt.
Genau. Und umgekehrt aber
selber. Ist er der beste Fotograf?
Ja. Er weiß halt, nein, es ist.
Also du kannst ihn jetzt Rosen streuen, oder du kannst auch sagen, er hat noch Verbesserungspotenzial.
Nein, das haben wir immer. Das habe ich auch. Das hast du auch und das hat jeder Mensch da draußen. Also es ist nicht, du bist nie, wenn du sagst, du hast es geschafft und das brauche ich dir nicht sagen, Sportler, dann hast du ein Problem. Also das hat immer, da ist immer noch Spielraum, aber was halt er versteht, er hat ein extremes Auge dafür. Mhm. Und es gibt viel Insta-Husbands werden die ja genannt, gell, die was so Fotos machen von ihren Freundinnen und so.
Insta-Husbands, ja, cool,
ja. Hast du was gelernt, gell? Ja, das ist extrem wichtig, dass du das weißt.
Wir schreiben
also,
das gleich
bitte
auf.
Bitte unbedingt merken. Ja. Genau, und die machen das halt so, weil sie es machen. Und beim Georg merke ich aber, dass der, vor allem wenn wir im Urlaub sind, blüht der auf, weil dann gibt es da so viele Szenerien und dann weiß er dann, ja, also der macht das schon gut.
Er bildet sich weiter.
Ja, und er hat ein Auge dafür einfach. Mhm. Er hat sich alles selber beibracht.
Aber schon natürlich ein großer Schritt von ihm auch, wie ich schon angesagt habe.
Ja, ich bin auch mit ihm übergegangen, Sebastian. Ja, lass mal die Kirche
nein,
im
nein,
Dorf. Ich loben gleich, passt schon.
Ich vergleiche ihn jetzt mit mir und ich habe natürlich, bevor ich keine Kinder hatte, Regenerationszeiten gebraucht, sage ich jetzt einmal so.
Die brauchst du jetzt nicht mehr?
Die brauche ich.
Angst.
Nein, die brauche ich schon noch mit Kindern, aber die sind anders jetzt gestaltet. Ja. Als Profifußballer, man hat ein hartes Training, man hat ein Trainingslager, man hat ein Spiel und am Sonntag war Regeneration, sage ich jetzt mal Kino oder irgendwo ein Ausflug angedacht, wo ich jetzt nicht so viel mit Gedanken beschäftigen musste, dass ich sage, das Licht passt, das Setting passt, ich muss die Location
ändern. Was mache ich, wenn es regnet?
Das ist ja natürlich auch, ist vielleicht eine körperliche Anstrengung, aber natürlich geistig schon. Das heißt,
und ich war unrund, wenn wir es nicht gemacht haben, weißt? Und das ist ja so blöd. Das merkst du ja. Also das ist, wenn, selbst wenn ich jetzt sage, es ist, weiß ich nicht, aber wenn wir das dann nicht erledigt haben, dann habe ich ein Problem gehabt. Das heißt dann, wir haben es erledigen müssen, weil sonst hat er keinen guten Tag gehabt. Das ist eher arg. Wenn das überhaupt, aber deshalb hat es funktioniert. Weil nicht nur ich Gas gegeben habe, sondern er auch.
Und sind Reibereien auch entstanden?
Ja, absolut. Also jeder, der was sagt, ich wollte zuerst nur sagen, da wo wir jetzt sind, sind wir nur durch das, dass wir jede Niederlage, jedes Tief, jedes Hoch miteinander gelebt haben und es ist besser denn je. Also wir haben heuer unser 10-Jähriges und wir sind so stark und so geil drauf, im Sinne von miteinander als Paar, waren wir überhaupt noch nie. Mhm. Aber natürlich gibt's Reibereien. Die Leute glauben immer, dass wir so die ach so perfekte Beziehung haben, was wir vielleicht haben, aber auch nicht. Natürlich, wir sind beide, haben wir gesagt, rassig. Er, glaube ich, ist deep down ein Spanier, auch wenn er ausschaut wie so ein Schwede. Und ich bin, keine Ahnung, auch irgendwo von da unten, Italienerin oder was weiß ich, deep down, weil wenn wir mal loslegen, dann haben wir beide so ein Temperament und dann fliegen die Fetzen. Aber die fliegen für 10 Minuten.
Fliegt
und
die
dann Kamera. Kommt da, nein, das, dann drei durch. Nein, aber dann kommt er ums Eck und dann, oder ich, und dann schauen wir uns an und dann müssen wir lachen. Schau. Weil ganz ehrlich, das Leben ist viel zu kurz, dass ich mich über irgendwas, das ist eh meistens Schrott, für das, was ich mich streite.
Aber trotzdem braucht man es, man braucht diesen Austausch.
Klar, Austausch, da müssen schon die Fetzen fliegen.
Die müssen die Fetzen fliegen,
ja. Sowieso, das muss sein. Weil das andere war gelogen. Und das ist eine Illusion.
Das stimmt. Und jetzt ist der Georg 30. Mhm. Er wird noch ein paar Jahre Fußball
spielen. Endlich ist er 30. Er rückt meinem Alter näher. Er wird ein bisschen reifer. Spaß.
30 und 30 plus, oder?
Genau. Ihr beide. Super, danke.
Und ihr seid, seid jetzt wieder zurück in Wien. Mhm. Wohnt in Wien. Der Georg spielt in Wien. Mhm. Und die Karriere eines Fußballers ist nur unbegrenzt. Jetzt musst du mir weiterhelfen. Wie lange gibt es eine Karriere als Content Creatorin? Muss man sich da immer wieder verändern, neu erfinden? Du hast ja eine eigene Fashion Brand gestartet, für die auch dein Mann modelt. Mhm. Was sind die nächsten Schritte? Bei euch, bei ihm, bei dir? Wie schauen die Zukunftspläne aus? Du hast gesagt, du hast immer ein Ziel vor Augen. Ja. Wo?
Also ich bin immer so ein Dreijahresplan, gell?
Seht ihr euch gemeinsam in der Zukunft? Absolut. Ja. Nicht als Mann und Frau, sondern im Business.
Ja, Vollgas. Also auf jeden Fall, wir lieben jetzt auch, wir sind also ein bisschen in diese Start-up-Welt eingetaucht, also investieren und einfach vielleicht auch so ein bisschen Business-Angel-mäßig Leute guiden. Und manchmal fühle ich mich so ein bisschen fehl am Platz, weil ich mir denke, was will ich denen jetzt beibringen? Und dann denke ich mir wieder, das, was ich gelernt habe oder gemacht habe, mir aufgebaut habe, ist fast unbezahlbar mit der Reichweite, mit dem, was ich da mitbringe, das ganze Know-how, weil wir waren auf einem Investors-Event zum Beispiel, da hat sich einer hergesetzt und der jongliert mit Millionen. Und dann zeigt er mir von seinem Unternehmen die Instagram-Seiten. Und ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, wie kannst du mit, du jonglierst mit 10 Mille und keine Ahnung, weißt du nicht, das ist eh nichts wahrscheinlich in der Welt, aber trotzdem ist viel Geld. Und dann zeigt er mir das. Und ich finde, da ist so viel Aufholbedarf. Also das interessiert mich voll. Also das werden wir Vollgas forcieren, der Diagonie, weil das mag er auch voll. Weil durch das er den Mindset hat, glaube ich, ergänzen wir uns ganz gut.
Den Internetauftritt oder den Social Media Auftritt aufs gleiche Niveau zu bringen wie die Qualität der Arbeit.
Genau, zum Beispiel jetzt. Mhm. Das wäre zum Beispiel was, wo man Business Angel-mäßig in ein Startup investieren kann, aber auch nicht nur mit Kohle, sondern auch vielleicht mit Know-how.
Ja.
Das ist was ich voll kassiere.
Meistens immer ums Know-how zuerst.
Genau.
Und die Kohle kommt mit Qualität dann. Ne?
So ist es. Also. Ja, absolut, na doch. Und genau, das ist was, wo wir auf jeden Fall uns eine tickern werden. Und ansonsten musst du dich verändern. Das ist ja mein Claim, mein Leitsatz seit Tag 1 ist constantly changing. Mhm. Weil das ist auch wieder umzumünzen ins Leben. Du musst immer an dir arbeiten. Und wenn das sind, dass ich Podcast höre wie heute, dass ich mir denke, oder das ist eigentlich gar nicht so blöd, was ich sage, vielleicht schauen wir das an, dann haben wir schon alles richtig gemacht. Oder dass ich Bücher lese und dass ich mir einfach weiterbilde oder mich von Leuten umgibt, die mir einfach Viere haben, ja, und nicht irgendwie so Hobbyzahre. Deshalb musst du immer an die arbeiten und deshalb habe ich ja immer an mir gearbeitet. Und deshalb, und wenn es jetzt ist, dass ich sage, ich forciere als Beispiel, wenn man von Social Media spricht, Reels. Und drehe mehr Reels, so kurze Videos und haben einen Todelaber, weil ich es einfach auch geil finde. Mir macht es ja auch Spaß und verbinde das wieder. Oder ich weiß es nicht, ja, was weiß ich, Podcast. Natürlich gibt es Sachen, die man forcieren will, auch mit der Mode hin, dass man sagt, man fasst Fuß in dem Ganzen, vielleicht macht man einen Pop-Up-Shop. Natürlich gibt's Pläne, aber das, ich sage, ich stresse mich nicht mehr so, sondern ich mache das jetzt Step by Step.
Die Basis ist geschaffen.
Genau. Und wichtig ist, dass ich weiß, was ich will. Und das
quasi jede Pflanze ein bisschen gießen und schauen, welche kann am vernünftigsten.
Aber nicht zu viel, weil den Fehler habe ich auch gemacht. Dass ich zu viel gemacht habe gleichzeitig und dann ist irgendwas auf der Strecke geblieben. Aber Fakt ist, dass wir es definitiv mit dem Georg machen. Aber was er nach der Karriere macht, das werde ich ihm nicht vorschreiben. Weil wenn er glaubt, er wird Scout oder wird irgendwas mit Kindern, er liebt Kinder, dann soll er das machen. Also ich werde niemals sagen, du musst jetzt das und das tun. Weil wir haben immer einen Kompromiss gefunden, wie das bestmöglich funktioniert. Und wenn es die Startup-Szene ist, dann ist das. Oder wenn es die wurscht was, wir werden eine Lösung finden. Aber das kann ich jetzt nicht planen. Du bist 34. Mhm. Wenn ich zu dir sage, wie geht's, musst du auch sagen, ja, schauen wir mal.
Natürlich, ja. Genau. Mal reinfuchsen, mal schauen, wo sind die Interessen. Genau.
Wo geht's eigentlich hin?
Wo ist man auch gut drinnen? Ja, also es ist ja oft vor allem im Sportbereich, und es wird in deinem Bereich nicht anders sein. Es ist ja oft so, dass Leute dir einen Weg vorzeichnen wollen, weil du hast die und die Basis und das muss in die Richtung gehen. Und für meinen Teil muss ich schon sagen, ich möchte erst rausfinden, wo es nach der Karriere hingeht bei mir. Also ich muss auch schauen, wo ich gut bin. Bin ich gut in einem kleinen Team? Bin ich gut als Führer dieses Teams? Bin ich gut als Mitarbeiter? Also ich muss ja das erst rausfinden. Und ich glaube, diesen Fehler machen sehr viele. Und ich glaube, da geht sehr viel verloren an Energie und auch an Qualität, dass man einfach sich entweder A, irgendwo reinpressen lässt oder B, einen Weg geht, der einem nicht steht, und dann braucht man Veränderung und dann schlittert man irgendwo in eine Krise rein, und das will ich versuchen zu vermeiden. Natürlich gibt es nicht immer die Möglichkeit, es zu vermeiden, weil man auch Fehler machen muss. Mhm. Aber
finde ich aber super, was du sagst.
Aber ich möchte schon darauf vorbereitet sein, um zu wissen, was auf mich zukommt.
Vollgas. Und deshalb kann man das nicht planen. Also vor allem das, was mit ihm ist, kann man nicht planen. Da sind wir offen. Und das ist ja das Spannende.
Wie aber konstant, okay, wird weitergehen, soll weitergehen.
100%. Gibt es ja kein Ablaufdatum.
Gibt's keins.
Ich glaube, dass sie die Spreu vom Weizen trennen wird. Vor allem auf Social Media, auf Instagram. Ich glaube, es ist noch viel wichtiger als nur vor ein paar Jahren authentisch. Ich hasse dieses Wort Authentizität. Aber ich glaube, du musst eine Nische finden. Weil ich schaue mir nicht mal jeden Schrott an. Ich schaue mir nicht mal das 145. Account an, was gleich anschaut, sondern ich gebe mir das, wo ich für mich, das ist jetzt meine Meinung, am meisten mitnehmen kann. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und da wird es nochmal einen gewaltigen Dusch da, glaube ich, auf Social Media. Und ich tue einfach so weiter, wie ich rede. Und wenn es die Leute taugt, dann sollen sie es anschauen. Und wenn nicht, dann nicht. Ich werde nicht aufhören. Ich werde constantly changing, mäßig weiter dran. Genau.
Sehr cool. Für mich, es war heute wirklich mal eine Brücke, die wirklich geschlagen wurde. Zuerst hatte ich sehr viele Spieler und Leute, die wirklich im Sport aktiv tätig sind. Du hast heute sicherlich eine neue Perspektive uns allen geboten. Das war sehr interessant. Danke vielmals für dein Kommen, für deinen Einsatz, für deine Sichtweisen. Ich glaube, das war für alle sehr interessant. Wenn du dich weiterhin dir folgen, habe ich dir eingangs schon gesagt.
Das kontrolliere ich.
Du hast natürlich auch Erfahrung mit Podcasts, deswegen hast du deswegen so gut performt natürlich. Also. Und möchte dir alles Gute auf dem weiteren Weg wünschen. Dir und deinem Mann natürlich nur das Beste für eure Ziele, für die nächsten Steps. Ich bin schon gespannt, wie es weitergeht, was uns alle erwartet und wünsche nur das Beste dabei.
Vielen, vielen Dank, Sebastian, dass ich da sein darf, dass ich die Bühne gekriegt habe, eben vielleicht nochmal Dinge anders zu beleuchten, den Menschen vielleicht ein bisschen was mitzugeben, die Augen zu öffnen, dass nicht immer alles glänzt, was glänzend erscheint, vor allem auf Social Media. Am Ende vom Tag sind wir alles Menschen und darum geht es im Leben, die Werte zu erkennen. Und ja, ich finde es das super, dass du dich für das entschieden hast, dass du das jetzt machst, weil ich das einfach großartig finde und ich bin sehr, sehr dankbar für die letzten 5 Stunden. Wünsche dir alles Gute, dir und deiner Family und ich freue mich, wenn wir uns ganz bald wiedersehen.
Perfekt, ich freue mich auch drauf. Alles
Danke.
Gute.
Vielen Dank.
Dieser Podcast wurde produziert von WePoddit.